Fritzchen kommt in die Küche. Papa, stimmt es, dass der Mann oder der Mensch aus Staub geschaffen ist?
Ja.
Und stimmt es, dass der Mensch auch wieder zu Staub wird?
Ja.
Du Papa, dann glaube ich, liegt da einer bei mir unterm Bett. Ich weiß nur noch nicht, ob er gegangen ist oder noch kommt. Jenseits von Eden. Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass wir in unserem Leben immer wieder paradiesische Momente erleben, die wie so einen Rückschluss zulassen auf das Leben, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und wir haben auch gesehen, dass es gut ist, dass wir an den Anfang zurückschauen, weil wir da sehen, wie das eigentlich gedacht war, bevor etwas kaputt gegangen ist. Und dass wir da etwas über Gott und auch über uns als Menschen erfahren können. Dass dieser Blick in unserem Alltag oft gar nicht so leicht ist. Und wenn du die letzten Male vielleicht nicht da warst, dann lass das einfach nochmal auf dich wirken. Wir haben gesehen, dass Gott ein herrlicher Gott ist. Ein kreativer Gott, der das Beste für mich will. Der für mich sorgt. Der mich liebt. Und sich nach einer tiefen Freundschaft mit mir sehnt. Dafür hat er uns Menschen geschaffen als Ebenbilder Gottes. Wir sind gewollt, geliebt und wertvoll. Und Gott freut sich, wenn wir das Leben genießen und wenn wir es mit ihm zusammen genießen. Er schenkt uns Freiraum zum Leben, Freunde und Partner auf unserem Weg. Und ursprünglich waren diese Beziehungen ohne Scham, also mit einer tiefen Offenheit und Ehrlichkeit voreinander. Und gleichzeitig gibt Gott uns auch Verantwortung und er traut uns zu, sowohl unseren Lebensraum als auch unsere Beziehungen zu ihm zu pflegen. Wir sollen ein Segen für andere sein. Und wir haben gesehen, wenn wir mit ihm leben, dann sind wir wie so ein Standbild, was auf den König, was auf ihn hinweist. Und mit uns breitet sich Gottes Reich aus. Aber dann haben wir festgestellt, dass Gott uns aus Liebe auch die Freiheit gibt, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Dass wir als Menschen eben nicht wie so Marionetten an Fäden sind. Und genau an dieser Stelle setzt der Feind Gottes an. Und das nicht nur damals, sondern auch heute. Er sät Zweifel und Misstrauen. Gott ist gar nicht so gut. Bei Gott ist gar nicht das wirkliche Leben. Er will dir etwas vorenthalten. Seine Grenzen schränken dich nur ein. Es ist viel besser, wenn du dein Leben selber in die Hand nimmst. Dann kannst du selber bestimmen, dann kannst du selber für dich sorgen. Kommt uns das manchmal bekannt vor? Und so wenden sich die ersten Menschen ab. Und wir heute, wir tun das genauso, immer wieder. Wir reden Gott weg, es gibt ihn nicht und es darf ihn auch nicht geben. Oder wir reden ihn klein, er liebt uns, egal was wir getan haben und was wir tun. Und das stimmt ja auch. Aber es ist nicht so ein Schwamm drüber, passt schon, wir machen einfach, was wir wollen. Und für Gott ist das schon okay. Oder wir suchen uns unseren eigenen Weg. Und wenn es Gott gibt, dann ist uns das egal. Hauptsache dieses Leben genießen und ich weiß es besser, was gut für mich ist. Und wenn ich für mein ganzes Leben, dann nehme ich Gott dazu, aber für einzelne Bereiche, da lasse ich ihn außen vor. Wir wurden verführt. Wir können nicht glauben, dass Gott eigentlich ganz anders ist. Jenseits von Eden, verflucht und begnadigt, wie sieht das Leben von jenseits von Eden für uns aus? Ich lese aus 1. Mose 3, die Verse 7 bis 24. 1. Mose 3, die Verse 7 bis 24. Da wurden ihre beiden Augen, die von Adam und Eva aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und Gott sprach: Wer hat dir das erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange, die hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wenn wir das so hören, dann könnte einem ja eigentlich zum Heulen zumute sein, was wir alles verloren haben. Und wie treffend wird hier unser Alltag beschrieben. Auf einmal wird uns bewusst, Gott ist immer noch Gott. Wir können nicht mit ihm spielen. Er hat Konsequenzen angekündigt und das Handeln von Adam und Eva hat Konsequenzen. Aus der vertrauten und liebevollen Freundschaft der Menschen zu Gott, aus einer sichtbaren Begegnung, wird Misstrauen und Angst. Und ich möchte das hier einfach mal so stichpunktartig aufschreiben, was wir eigentlich alles verloren haben. Das Erste ist unsere Beziehung zu Gott. Wir haben unsere Beziehung zu Gott verloren. Ich hole das einfach mal nach vorne, dann könnt ihr das besser sehen. Das Erste ist, wir haben unsere Beziehung zu Gott verloren. Die Menschen verstecken sich vor Gott. Ihre Schuld trennt sie von Gott. Aus einem Leben, in dem Gott den Menschen versorgt, wird ein Leben, in dem der Mensch meint, zwischen Gut und Böse unterscheiden und gute Entscheidungen ohne Gott treffen zu können und sein Leben selber in der Hand zu haben. Gott nicht zu brauchen, für sich selber zu sorgen, nur um dann festzustellen, dass das Leben so komplex ist, dass wir ihm eigentlich gar nicht gewachsen sind. Das zweite ist das vertraute Miteinander von Menschen auf Augenhöhe. Das wird auf einmal getrübt durch Scham voreinander über ihre Nacktheit, ihre Bedürfnisse, ihre Schuld. Die Beziehung zueinander hat auf einmal eine Störung bekommen. Vorher waren sie eine Einheit, ein Team. Jetzt geschehen Entzweiung, Konkurrenz, gegenseitige Schuldvorwürfe, Egoismus, Misstrauen. Nur ein Kapitel später der erste Mord. Ein Mann nimmt zwei Frauen, Unterdrückung und Kriege beginnen. Ein dritter Bereich ist die Identität des Menschen. Man könnte sagen, seine Beziehung zu sich selber. Seine Beziehung zu sich selber. Die einen Schaden bekommen hat. Identität und Wert lagen vorher eigentlich in der Beziehung des Menschen zu Gott. Und auf einmal fangen Menschen an, sie an anderen Stellen zu suchen. Und genau diese anderen Stellen werden beschwerlich. Da heißt es, die Frau sehnt sich nach tiefer Gemeinschaft mit ihrem Mann, doch allzu oft begegnet der ihr so, wie sie sich das gar nicht wünscht. Er herrscht über sie. Sie hat ihre Bedürfnisse, aber er kann die nicht erfüllen, sie bleiben ungestillt. Genauso die Beziehung zu den Kindern, ganz konkret das Gebären. Vermutlich kann das nur eine Frau nachvollziehen, was das bedeutet. Ein Kind, das im eigenen Leib aufwächst und dann zur Welt kommt und die Freude darüber und jetzt die Schmerzen. Während Frauen ihren Wert und ihre Identität eher aus Beziehungen ziehen, neigen Männer eher dazu, ihre Identität von ihrer Arbeit her zu definieren, vom Erfolg, den sie im Arbeitsleben haben. Aber auch das funktioniert nicht mehr richtig. Auch die Arbeit, die vorher von Gott gedacht war als eine gute Aufgabe, die der Mensch anvertraut bekommt, auch diese Arbeit wird auf einmal gestört. Die Erfahrung des Mannes ist auf einmal, dass der Erdboden Dornen und Disteln trägt. In seiner Arbeit erlebt er jeden Tag neu Erschwernisse und Enttäuschungen. Sein Tagesablauf wird nicht mehr nur von Erfolg gekrönt, sondern auch von Fehlschlägen und vom Scheitern bestimmt. Im Schweiße deines Angesichts, ich glaube, heute könnte man eigentlich sagen, im Frust und im Stress deines Lebens sollst du arbeiten. Das nächste, was hineinkommt, was eigentlich von Gott gar nicht vorgesehen war, das sind Krankheit und Tod. Denn der Mensch wird aus diesem Garten verbannt und er kann nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Und das bedeutet, dass er sterben wird. Und auch die Schöpfung gerät durcheinander. Der Römerbrief schreibt es, die ganze Schöpfung ächzt nach Erlösung. Ich trenne das hier mal in Schöpfung, die Natur und auch die Tiere untereinander. Auch das, der Erdboden ist verflucht. Der Mensch verliert das Maß und fängt an, ihn auszubeuten. Umgekehrt entstehen Hungersnöte. Das Verhältnis zur Schlange und auch zu den anderen Tieren und unter den Tieren untereinander wird ein anderes. Gott selber tötet das erste Tier, um für Adam und Eva Kleidung zu machen. Und so muss der Mensch das Paradies verlassen. Er stirbt einen geistlichen Tod. An dem Tag, an dem du davon isst, hat Gott gesagt, musst du sterben. Meine Identität, meine Beziehung zu Gott, die Beziehung im Miteinander und die Beziehung zu meiner Umwelt, sie gehen kaputt. Und später stirbt der Mensch auch den körperlichen Tod. Das ist jenseits von Eden, könnte man meinen. Aber halt, denn zwischen all diesen Zeilen blitzt schon etwas anderes auf. Gott ändert sein Wesen ja nicht. Er ist derselbe, wie er das auch vor dem Sündenfall war. Und das wird auch hier deutlich. Gott kommt in diesen Garten und er sucht den Menschen. Adam, wo bist du? Er gibt ihn nicht auf, obwohl er längst weiß, was Adam und Eva getan haben. Und er versperrt den Zugang zum Paradies, aber das ist Gnade, damit der Mensch nicht auch noch vom Baum des Lebens isst und in ewiger Trennung zu Gott weiterleben muss. Und dann sorgt Gott für den Menschen. Er macht Adam und Eva Kleidung aus Fellen. Und schon hier wird deutlich, dass jemand für Schuld bezahlen muss. Nur so wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Wir kennen den Begriff des Sündenbocks oder des Opferlamms. Und später führt Gott genau dieses Prinzip mit seinem Volk fort, wo einmal im Jahr ein Lamm für die Schuld der Menschen geopfert wurde und ein Bock symbolisch mit Schuld der Menschen belegt wurde und in die Wüste getrieben wurde. Und schon hier in dieser Geschichte gibt es einen Hinweis auf Jesus, der als das Lamm Gottes bezeichnet wird, der am Kreuz ein für alle Mal für die Schuld der Menschen stirbt. Und Gott sprach zur Schlange: Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Eigentlich steht hier stechen und das hat gleich noch eine Bedeutung. Aber es wird gesprochen hier von einem Nachkommen, nicht deine Nachkommen, sondern dein, einer Nachkomme. Es wird einen Nachkommen der Frau geben, der wird einmal der Schlange, der wird einmal all dem Bösen den Kopf zertreten. Das wird ein tödlicher Kampf sein, denn die giftige Schlange wird ihn in die Ferse stechen. Und bereits hier wird genau geschildert, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Jesus hat am Kreuz den Teufel, das Böse besiegt, aber es hat ihn das Leben gekostet. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt und hat sich damit zu Jesus gestellt und gezeigt, dass sein stellvertretender Tod am Kreuz wirklich gilt, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und jetzt hört mal genau hin, 1. Korinther 15, Vers 55, da heißt es: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er wird ihn in die Ferse stechen, aber der Stachel ist gezogen. Der Stachel ist gezogen. Die Theologen nennen das Proto-Evangelium oder Erstevangelium, dass schon an dieser Stelle sichtbar wird, dass Gott einen Ausweg zeigt. Und das ist die große Geschichte, die Gott in der Bibel beschreibt. Dass jeder, der sein Leben diesem Jesus Christus anvertraut, wieder einen Zugang zu Gott bekommt, nicht mehr getrennt und ohne ihn leben muss. Gott schafft ein neues Paradies, einen neuen Himmel. Und ich habe mal so eine Pflasterpackung mitgebracht und möchte das einfach mal verdeutlichen, was hier passiert. Manche sagen, naja, so ein Pflaster, das ist jetzt nur für so eine oberflächliche Wunde, aber diese Pflaster stehen für eine tiefe Heilung, die Gott schenkt. Und ich habe das gerade eben gesagt: Tod, wo ist dein Stachel? Gott hat ihn gezogen. Und wenn es heißt, dass Gott einen neuen Himmel schafft, zu dem jeder Zugang bekommt, der in diesem Leben mit Jesus lebt, dann heißt dieser neue Himmel auch, dass Gott die Schöpfung neu macht. Dass die Natur, die jetzt nach Erlösung ächzt, einmal neu werden wird. Und es heißt, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass das Lamm bei dem Löwen liegen wird. Das ist für uns überhaupt nicht vorstellbar. Aber das, was passiert, ist, dass Gott auch Heilung bringt in die Tierwelt. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss in der Ewigkeit, dass es da scheinbar Tiere gibt und dass die sich nicht mehr gegenseitig fressen. Dieses Paradies, das wird jetzt etwas anders beschrieben als am Anfang, nämlich als eine große Stadt. Logisch, werden ja viele Menschen darin wohnen und es heißt ja, dass Jesus Wohnungen für die Gläubigen vorbereitet. Du wirst also erwartet. Du wirst erwartet. Aber keine Angst, wer nicht so ein Großstadtmensch ist. Ja, diese Stadt, die ist nicht grau und unpersönlich, wie wir Städte oft erleben. Jemand hat mal gesagt, naja, du musst nur durch die Welt gehen und alles, was schön ist, da steckt Gott dahinter. Und dann schaust du, wo die Dinge nicht so schön sind und dann weißt du, der Mensch hat sie geschaffen. Ja, also, aber es gibt auch schöne Architektur, so ist das nicht. Aber diese Stadt, dieses neue Jerusalem, die wird nicht grau und unpersönlich, sondern mit Bächen. Grün, mit einem Land drumherum, hell strahlend und Gott selber wird anwesend sein. Und dort macht Gott alles neu. Der Tod wird endgültig besiegt sein. Es gibt kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr. Und auch der Baum des Lebens wird dort stehen. Volker Assmann hat letzten Sonntag etwas mehr darüber gesagt. Aber was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet das für uns heute? Ja, es gibt eine Hoffnung, mit der wir leben. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann lädt Jesus dich ein, ihm dein Leben anzuvertrauen, sodass auch für dich der Weg ins Paradies offen steht. Und damit könnte man ja sagen, ist eigentlich alles geregelt, oder? Paradies verloren, Paradies gewonnen und bis dahin Augen zu und durch. Und ich glaube, so leben auch eine ganze Menge Christen. Aber das ist zu kurz gegriffen. Und ich möchte mit euch nochmal genau hinschauen, was dort am Kreuz passiert ist. In Galater 3, die Verse 13 und 14 lesen wir, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Wir haben angefangen mit den Auswirkungen der Schuld auf unser Leben. Verflucht. Aber wer trägt den Fluch? Jesus trägt den Fluch. Jesus trägt ihn und nicht mehr wir. Und wisst ihr, wo das ganz sichtbar wird? Was ist der Fluch, der auf dem Erdboden liegt? Disteln und Dornen. Und was trug Jesus, als er am Kreuz hing? Eine Dornenkrone. Er trug den Fluch ganz praktisch an dieses Kreuz. Und was bedeutet das jetzt für mich, für uns? Wir leben zwischen schon jetzt und noch nicht. Wir sind noch nicht im Paradies. Das alte Leben, die alten Muster, unser verformter Charakter, das alles muss raus. Und Jesus arbeitet in uns. Und nicht alle Menschen leben mit Jesus. Da ist ja noch ein anderer Einfluss um uns herum. Auf dieser Erde herrscht noch Verfall. Krankheit und Tod gehören noch zur Realität. Aber als Menschen mit Jesus können wir anders leben. Wir sind schon jetzt Gottes Kinder. Mit Jesus fängt sein Reich in uns an, schon jetzt. Und das wirkt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Das erste ist unsere Beziehung zu Gott. Es heißt hier in diesem Bibelvers, Christus hat uns losgekauft. Und wenn wir im Römerbrief lesen, dann ist das das Bild eines Sklavenmarktes. Und es heißt, wir waren früher Sklaven der Sünde. Und jetzt sind wir losgekauft. Jesus hat selber den Preis bezahlt mit seinem Leben. Und wir sind jetzt frei. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Das heißt, wir sind wieder frei in unseren Entscheidungen. Wir gehören nicht mehr der Sünde. Die Sünde ist zwar um uns rum und ja, wir können jederzeit ihr noch nachgeben, aber sie bestimmt uns nicht mehr. Wir sind ihr nicht mehr einfach ausgeliefert. Wir können wieder eine freie Entscheidung treffen. Und ja, oft genug treffen wir sie nicht gut. Aber das wusste Jesus schon, als er ans Kreuz gegangen ist. Als er für unsere Schuld gestorben ist. Nicht nur für all das, was hinter uns liegt, sondern auch für all das, was noch vor uns liegt. Und dann gibt es noch eine Ebene, auf der sich das auswirkt. Da heißt es fürwahr in Jesaja 53, Vers 4, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er trug unsere Krankheit. Vorsicht, wir leben im schon jetzt, aber noch nicht. Das heißt nicht, dass jetzt hier alle Menschen geheilt werden. Denn es heißt erst in der Offenbarung, ganz am Ende, wenn Gott alles neu macht, dass dann kein Leid und dann kein Schmerz mehr sein wird und keine Tränen mehr, kein Leid mehr. Aber Gott bricht mit seiner Wirklichkeit hinein in unsere Welt. Und wir sehen das im Leben von Jesus, dass Menschen auch körperlich gesund werden. Und dass Gott das wieder neu schenkt. Und dass er das auch heute tun kann. Und dass er es auch heute tut. Und ich habe das selber schon erlebt, bei mir selber, aber auch bei anderen Menschen. Das heißt nicht, dass jeder Mensch gesund wird. Aber Gott tut es auch heute. Und wir dürfen ihn darum bitten, das zu tun, auch in unserem Leben. Und dann die nächste Ebene, gerade eben habe ich das schon gesagt, die Beziehung zu Gott. Als Jesus stirbt, reißt der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten von oben nach unten entzwei. Das war bis dahin der einzige Ort, an dem Gott anwesend war, den nur ein Priester, nämlich der Hohepriester, einmal im Jahr betreten durfte. Und jetzt ist dieser Weg frei. Und Paulus schreibt, durch Jesus Christus bekommen jetzt Menschen aus allen Völkern aufgrund des Glaubens den Heiligen Geist, den Gott versprochen hat. Das heißt, Gott lebt durch den Heiligen Geist jetzt in uns. Eden, der Ort der Begegnung zu Gott, der zerstört war, der lebt jetzt in mir. In mir lebt der Heilige Geist. Der Ort der Begegnung zwischen Gott und dir ist jetzt in dir. Eden, der Ort, wo Gott als Liebhaber des Menschen, als Freund des Menschen, dem Menschen begegnen möchte, der ist jetzt in dir. Das ist immer noch was anderes, als wenn Gott uns sichtbar begegnen würde. Aber viele von uns haben erlebt, dass der Heilige Geist uns in Situationen schon geleitet, uns ermutigt hat, uns erinnert hat, uns korrigiert hat, dass er zu uns redet. Und es heißt, in Eden entspringt ein Fluss, der sich dann in vier Arme teilt. Und wisst ihr was? Jesus selber ist die Quelle des lebendigen Wassers in uns. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sollen auch Ströme des lebendigen Wassers von uns ausfließen. Adam und Eva haben den Auftrag bekommen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und genauso haben wir einen Auftrag für unseren inneren Garten. Und oft sind wir so beschäftigt mit unserem Äußeren, wie wir aussehen, wie wir gut ankommen. Aber wie sieht es denn in meinem inneren Garten aus? Besuchst du diesen Garten regelmäßig? Lernst du immer mehr auf Gottes Stimme zu hören? Bebaust du ihn? Kommt da Gutes rein, Input, Dünger? Und bewahrst du ihn vor schlechten Einflüssen? Oder warst du vielleicht schon lange nicht mehr in deinem Garten? Und ich finde, wir können dieses Bild so gut aus unserem Umfeld, aus unserer Realität übertragen. Denn wenn wir lange nicht in unserem Garten gewesen sind, was passiert da? Da wächst Unkraut. Da wächst Unkraut. Und das passiert auch in unserem inneren Garten. Da wächst Unkraut. Und Jesus beschreibt das sogar in Gleichnissen und bezeichnet beispielsweise Sorgen, Reichtum und Begierden als solches Unkraut. Und ich merke, das passiert bei mir persönlich. Wenn ich nicht nah an Jesus bin, dann fange ich an, mir Sorgen zu machen. Dann werden meine Wünsche immer größer. Meine Sehnsucht nach anderen Dingen, die diese Leere in mir ausfüllen sollen, werden immer größer. Dann wird mir Geld oder Besitz wichtiger als er. Wenn ich nicht regelmäßig meinen Garten besuche und darin arbeite, dann, ich meine, vielleicht merkt ihr das auch, aber dann empfinde ich meine Beziehung zu Jesus manchmal als echt anstrengend. Und wisst ihr, warum? Das ist eigentlich kein Wunder, denn wenn ich immer nur in großen Abständen in diesen Garten komme, dann muss ich mich ja erstmal durch dieses ganze Gestrüpp kämpfen. Da muss ich erstmal dieses ganze Unkraut alles ausrupfen, bevor ich eigentlich empfangen kann, was Gott mir schenken möchte und Gottes Gegenwart so richtig genießen kann. Und ich glaube, dass Jesus uns mit seiner Gegenwart beschenken möchte, schon heute und nicht erst dann. Und das erleben wir, wenn wir regelmäßig in unseren Garten gehen. Und wenn wir das Unkraut klein halten, dann müssen wir uns nicht jedes Mal wieder neu durchkämpfen. Diese innige Freundschaft mit ihm, die wird wieder neu möglich. Aber, und das ist eben jenseits von Eden, sie entsteht nicht mehr von alleine. Vorher war es so, dass Gott in den Garten gekommen ist. Und jetzt ist Gott im Garten. Aber du musst kommen. Du musst kommen. Eine zweite Ebene oder eine weitere Ebene ist die Beziehung zu mir selber. Jenseits von Eden, da suchen Menschen ihren Wert in dem, was andere über sie sagen, in Beziehungen. Oder sie versuchen, ihn sich zu erarbeiten. Und ursprünglich hatte der Mensch seinen Wert von Gott zugesprochen bekommen und seine Identität und Sinn und Erfüllung in der Beziehung zu Gott gefunden. Und das wird wieder neu möglich. Meine Beziehung zu mir selber, die kann wieder heil werden. Wenn ich in meinen inneren Garten gehe und wenn ich mich bewusst dem Blick Jesu aussetze, dem, was er über mich sagt, dem, was er über mich denkt. Aber wir leben jenseits von Eden, das ist umkämpft. Da sind immer auch andere Stimmen, da sind immer auch andere Blicke. Und das ist nicht nur so ein Frauenthema, sondern ganz ehrlich, liebe Männer, das betrifft uns ja ganz genauso. Unter einem harten Kern verbergen sich oft genau die gleichen Fragen. In seiner Nähe kann ich mich mit seiner Liebe füllen lassen und kann ich lernen, in ihm immer mehr zu ruhen. Und dann muss ich mich nicht mehr um mich selber drehen und für mich selber sorgen, sondern dann lerne ich, dass er für mich sorgt, dass er mich verändert, dass er mich führt und mir Weisheit für gute Entscheidungen schenkt. Und dann, wenn ich nicht mehr immer um mich selber drehe und den Blick auf mich richten muss, dann wird mein Blick auch für die anderen frei. Und dann kann ich auch wieder neu Standbild werden, was auf ihn hinweist und nicht mehr auf mich selber hinweisen muss, weil er mich ausfüllt. Und ich finde, dass wir das in Jesus ganz deutlich sehen. Er ist sich der Liebe seines Vaters so sehr bewusst, er ruht völlig in ihm und er lässt Gott in ihm herrschen. Nicht meinen Willen tue ich, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Und genau so begegnet er den Menschen. In Demut, in Liebe, aber auch in absoluter Klarheit, wo das nötig ist, auch auf die Gefahr hin abgelehnt zu werden. Und eine weitere Ebene, wo sich das auswirkt, das ist unser Umgang mit Arbeit. Wir haben ja gesehen, auch in Eden, dass der Mensch scheinbar etwas zu tun braucht und wie der verlängerte Arm Gottes ist, mit Kompetenzen und mit Verantwortung. Und wir sind als Ebenbild Gottes schöpferisch begabt und kreativ. Und Gott hat jeden mit Gaben ausgerüstet, die er einsetzen soll. Aber dem Druck und dem Stress, den unsere Arbeitswelt uns auferlegt, ich glaube, dem werden wir hier nicht ganz entfliehen können. Ich glaube, das wird immer eine Spannung sein und der Einfluss unserer Umwelt, der ist an dieser Stelle einfach auch sehr stark. Aber der entscheidende Unterschied ist die Haltung, mit der wir unsere Arbeit tun können. Wir müssen uns nicht versklaven lassen. Wir müssen uns nicht versklaven lassen. Die Arbeit soll nicht unser Ein und Alles sein, in der wir uns verlieren. Wir tun sie nicht für uns, nicht für unseren Wert, nicht für die Anerkennung, sondern es heißt in Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, auch die Arbeit, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für die Menschen. Für den Herrn und nicht für die Menschen. Und da, wo uns Arbeit Freude macht, da können wir Gott danken, dass wir immer wieder etwas vom Paradies schon jetzt erleben dürfen. Und eine letzte Ebene, das ist die Ebene der Beziehung zueinander. Zuallererst zwischen Mann und Frau. Gott hat sie als Gegenüber geschaffen. Wir haben uns das angeschaut, dass Mann und Frau sich auf Augenhöhe begegnen. Als Ergänzung, als Einheit, als Team gedacht. Und dass durch den Sündenfall passiert, dass der Mann anfängt, über die Frau zu herrschen. Und das wird in vielen Beziehungen immer noch so gelebt. Aber wenn Jesus den Fluch trägt, dann müssen wir nicht mehr so leben miteinander. Und dann ist genau dieser Umgang auch nicht mehr göttlich miteinander. Wir sind frei davon. Paulus schreibt im Epheserbrief: Einer ordne sich dem anderen unter, ordnet euch gegenseitig unter. Das geht nur von beiden Seiten. Und wenn Paulus danach die Frau nochmal extra auffordert, dann wird der Mann genauso aufgefordert, die Frau zu lieben. Und das ist ein Gebot, was wir als Männer, als alle Menschen haben. Wir sollen einander lieben. Also die Frauen, die Männer und die Männer, die Frauen. Und wir sollen uns einander unterordnen, die Männer sich den Frauen und die Frauen sich den Männern. Und nur weil Paulus das an dieser Stelle nochmal extra betont, heißt das nicht, dass die Frauen jetzt aber dann doch wieder unter den Männern stehen. Sondern in diese Situation, in die Paulus das hineinschreibt, und ich glaube genauso auch heute, ist das oft die spezifische Herausforderung in dem gegenseitig. Dass wir als Männer euch als Frauen oft einfach nur als etwas, als eine Sache oder lieblos betrachten. Und dass wir es wieder neu lernen müssen, euch zu lieben. Und diese Anweisung im Epheserbrief für die Männer, die Frauen zu lieben, die ist fast doppelt so lang wie die Anweisung an die Frauen, sich den Männern unterzuordnen. Und wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Hammer, ich kann das nicht. Ich bin da auf Gott angewiesen. Und genauso die Frauen, die sich den Männern unterordnen sollen und Respekt zeigen sollen. Und auch das ist meiner Meinung nach ein Problem, was wir heute öfter haben. Dass Frauen den Männern respektlos begegnen. In diesem Verhältnis von Mann und Frau soll die Einheit von Christus und die Liebe von Christus zu seiner Gemeinde deutlich werden. Und wenn Paulus das so schreibt, dann schreibt er das nicht und sagt jetzt, Edge, ist aber gar nicht möglich, schönes Bild, was ich euch gegeben habe. Sondern dann glaube ich, dass das wieder neu möglich wird und dass Jesus am Kreuz den Fluch getragen hat, auch unserer Beziehungen untereinander. Und dann glaube ich, dass es möglich ist, auch in einer Ehe wieder Offenheit zu leben, ohne Scham, sich gegenseitig vergeben zu können, trotz der Unterschiedlichkeiten. Ja, das ist immer noch umkämpft, wir leben nicht im Paradies. Und wir haben alle unsere Macken und wir brauchen die Gnade Jesu. Aber der andere ist nicht mehr der, der alles ausfüllen muss. Er ist nicht mehr Gott, sondern das tut Gott selber. Und Jasmin und ich waren letztes Wochenende auf einem Eheseminar. manche denken ja, Eheseminare sind nur was, wenn man so ganz am Ende ist mit seiner Ehe oder so, ja. Aber man kann das ja auch machen, um zu sagen, ich will eine noch bessere Ehe bauen. Und mir sind da so zwei Punkte ganz besonders wichtig geworden an dieser Stelle. Nämlich der eine Punkt, wenn ich mich frage, wie kommen wir denn dahin als Mann und Frau, dass unsere Beziehung wieder so eine Tiefe und Offenheit bekommen. Der eine Punkt war, dass Gefühle weder richtig noch falsch sind. Und ganz oft ist es so als Männer und Frauen, dass wir gegenseitig fühlen und dass wir den anderen dafür verurteilen, anstatt erstmal zu lernen, dass wir uns wieder neu wahrnehmen müssen, uns wieder neu zuhören müssen, den anderen in seinen Gefühlen verstehen müssen. Und voll mein Übungsfeld, ja, ich bekenne euch das einfach, ich bin da nicht gut drin. Aber ich kann wachsen da drin, Jasmin an diesen Stellen mehr wahrzunehmen und sie nicht zu verurteilen für ihre Gefühle. Und indem ich mich hineinversetze in sie, in das, was sie fühlt und ihr das Signal gebe, ich verstehe dich, auch wenn ich was anderes fühle, in dem Augenblick geschieht eine Öffnung und eine tiefe Annahme. Und wenn ich den anderen verstehe, dann werde ich ihn nicht mehr einfach so glatt bügeln, auch wenn ich Dinge anders sehe. Dann kommt eine neue Form der Kommunikation hinein. Gefühle sind weder richtig noch falsch. Der andere darf erstmal sein. Und dann darf ich gemeinsam auch unter Dingen, unter denen wir gemeinsam als Paar leiden, vielleicht auch in Jesu Augen zerbrechen. Und Jesus darf Dinge neu heilen. Jetzt habe ich so viel geredet. Irgendwie war da noch ein zweiter Punkt, aber den habe ich vergessen. Vielleicht erzähle ich euch den später mal. Aber ich denke, dass diese Beziehungen zueinander sich auch auswirken auf unser Miteinander außerhalb der Ehe. Paulus sagt, einer achte den anderen höher als sich selber. Dass auch da wieder tiefe, offene Beziehungen möglich werden. Nicht mit allen gleich. Es gibt Abstufungen, wir sind immer noch in dieser Welt, wo völlige Offenheit nicht möglich ist, wo immer noch Scham auch da ist. Aber mit Einzelnen wird das wieder möglich. Und auch bei den Generationen untereinander, in Maleachi ist verheißen, dass die Herzen der Eltern sich den Kindern wieder zuwenden werden und die Herzen der Kinder sich den Eltern. Dass wir uns von Gottes Liebe durchdringen lassen und dass auch das Miteinander unter den Generationen wieder neu möglich wird. Jenseits von Eden, das bedeutet, an den Anfang zu sehen, wie Gott eigentlich ist und wie er sich das Leben gedacht hat. Und auch, wie er uns Menschen sieht. Das bedeutet auch, den Zerbruch zu sehen, der geschehen ist und welche Auswirkungen das auf uns heute hat. Aber auch, dass Gott in seinem Wesen, der uns liebt, einen Weg schafft. Jesus am Kreuz, neues Paradies. Aber schon jetzt. Und das ist umkämpft. Aber Jesus ist an unserer Seite in diesem Kampf. Und es geht darum, ihn zu entdecken, den Garten zu pflegen, aus Abhängigkeit zu ihm schon jetzt zu leben. Mit unseren Schwächen. Und das dann auszustrahlen zu seiner Ehre. Lass uns aufstehen, ich möchte beten. Jesus, wir leben jenseits von Eden. Und wir bekennen dir, dass wir schuldig sind. Und dass vieles dadurch in unserem Leben und in unserem Leben mit unserem Umfeld kaputt gegangen ist. Danke, dass du Heilung bringst. Danke, dass du uns nicht in diesem Zustand lässt, sondern dass du kommst und dass du Rettung schenkst. Dass wir uns freuen dürfen auf ein neues Paradies, wo all das, was in unserer Welt schwierig ist, nicht mehr sein wird, sondern wo vollständige Wiederherstellung geschieht. Aber danke, dass das auch jetzt schon möglich ist. Nicht in Vollkommenheit, aber doch in Teilen. Und Jesus, wir bekennen dir auch da, wir bekommen das so oft nicht hin. Wir sind abhängig von dir. Hilf uns, dass wir immer wieder neu den Blick auf dich richten, dass wir unseren Garten besuchen, unsere Beziehung zu dir pflegen und dass da heraus unsere Identität, unser Wert, unser Umgang mit der Arbeit, unser Umgang mit den Mitmenschen ganz neu geprägt wird. Und dass du die Quelle in unserem Leben sein darfst. Und dass sich dann aus unserem Leben heraus Ströme lebendigen Wassers hin zu anderen Menschen ergießen. Danke, dass du das tun willst. Dass du nicht nur leere Worte gemacht hast, auch bei dem, wie wir heute leben können, sondern dass du uns hilfst. Jesus, und wir öffnen unser Herz und laden dich ein an den Stellen, wo wir merken, wie nötig wir das haben. Komm du. Veränder unser Herz. Setz die Prioritäten wieder neu richtig in uns. Und gieß aus deiner Liebe, dass wir uns selber lieben und auch andere lieben können. Und dass wir dich lieben, denn du bist es wert.